SRF 2 Kultur.
Seit einer Woche ist klar, in Zürich soll ein neues Kulturzentrum entstehen. Am Ende der Europaallee, direkt beim Hauptbahnhof, wird ein Warenhaus der Kultur entstehen. Die Initianten sind der Filmemacher Samir und der Kulturunternehmer und Verleger Bruno Deckert. Ich bin jetzt mit Bruno Deckert verbunden. Bruno Deckert, ein Warenhaus der Kultur, oder wie Sie es nennen, ein Kulturkosmos soll entstehen mit Café, Buchhandlung und 6 Kinosälen. Was haben Sie da genau vor?
Ja, wir wollen einen spannenden neuen Ort schaffen, einen Ort der Entspannung, aber auch ein Ort der Intensität, an dem verschiedene kulturelle Dienstleistungen zu haben sind. Wir werden natürlich ein gastronomisches Angebot haben. Überall, wo sich Leute gerne aufhalten, haben sie Hunger und Durst. Und den wollen wir natürlich befriedigen. Es soll ein Begegnungsort sein, ein Ort, an dem Veranstaltungen stattfinden, kulturelle Veranstaltungen, Lesungen, Diskussionen, vielleicht auch Konzerte, ein Angebot an Büchern, an kulturellen Objekten, das im Einzelnen noch zu spezifizieren ist. Und es wird auch ein Arthouse-Kinokomplex geben mit 6 Sälen.
Sie haben vor über 10 Jahren die Buchbars Fair in Zürich West gegründet. Damals war Zürich West noch kulturelles Brachland. Heute ist dort ein kultureller Fixpunkt, auch dank Ihrer Buchbar. Setzen Sie auf ein vergleichbares Konzept in der Europaallee?
Ja, vergleichbar in dem Sinne, dass natürlich Kosmos, wie wir unser Projekt nennen, eine Art Neuinterpretation, eine Weiterführung dieses Konzeptes ist. Wir haben im Sphere festgestellt, dass der Bedarf nach einem Angebot intellektueller, kultureller Art, in dem sich die Leute auf entspannte Art bewegen und etwas genießen können, eine Auszeit nehmen können vom Alltag, dass dieses Bedürfnis natürlich sehr groß ist. Und wir haben im Sphere, wir haben zwar eine sympathische Größe, eine gewisse Größe, aber für gewisse Veranstaltungen, für gewisse Angebote sind wir einfach zu klein. Und von daher ist das Bedürfnis entstanden und der Wunsch, etwas Größeres zu machen, nicht wahnsinnig Großes, aber etwas Größeres zu machen, indem wir auch solche Ideen, die wir jetzt im Sphere nicht umsetzen können, realisieren können.
Ein wichtiger Bestandteil, Sie haben es selbst schon angesprochen, des neuen Kulturkosmos sind die Kinos. Große Säle mit bis zu 200 Plätzen sind geplant und Arthouse-Filme wollen Sie zeigen. Graben Sie da nicht den anderen Kinos das Wasser ab?
Nein, das glauben wir überhaupt nicht. Es ist so, dass natürlich, wenn irgendwo ein neues Kino, ein Kinosaal entsteht, dann ist man sehr gespannt. Kino eröffnet ja immer gewisse Sehnsüchte und Hoffnungen. Aber es ist überhaupt nicht so, dass hier das Angebot eigentlich die Nachfrage übersteigen würde. Derzeit ist es so, dass viel, viel mehr Filme produziert werden, im Angebot sind, die überhaupt nicht gezeigt werden können. Es ist ein großer Markt. Wir versuchen, solche Filme auch zu zeigen. Wir glauben auch, dass ein großes Bedürfnis besteht, dass Filme auch länger gezeigt werden können. Das ist auch ein Grund, dass wir mehrere Säle haben. Das hat mit dem spezifischen Kinobusiness zu tun. Oft laufen Filme 2-3 Tage, dann verschwinden sie aus den Kinos. Wir möchten dann, falls dann die Nachfrage etwas kleiner wird, solche Filme dann in anderen, kleineren Sälen bei uns abspielen können. Wir haben überhaupt nicht den Eindruck, dass hier eine Übersättigung stattfindet, sondern wir möchten vor allem das Kinobusiness befruchten.
Bruno Deckert, Kulturunternehmer und Mitinitiant des Kosmos in Zürich. Jeder siebte Mensch ist dabei. Bei Facebook. Zumindest rein rechnerisch. Mehr als 1 Milliarde Mitglieder hat Facebook. Für die anderen, die nicht dabei sind, aber trotzdem wissen möchten, wie sich der Facebook-Kosmos so anfühlt, für die gibt's jetzt eine Alternative. Eine, durch die man richtig blättern kann. Das Like Mag. Ein Magazin, das aussieht wie die Papierversion von Facebook. Nino Gradient.
Katzen, Kekse, Nicolas Cage. Steht auf der Titelseite des Like Mags. Eine blonde junge Frau mit Handy vor dem Gesicht fungiert als Covergirl. So sieht also die Printversion der Social-Media-Welt aus. 48 Seiten sind gefüllt mit Kommentaren und Bildern aus sozialen Netzwerken, die meisten stammen von Facebook. Wie bei einem normalen Magazin gibt's auch beim Like-Mag ein Impressum. Michael Rechtsteiner ist dort als Chefredaktor aufgeführt. Er meint, dass die Online-Kommentare in der Papierversion einen anderen Wert bekommen.
Ich glaube schon, dass es auf Facebook viele Geschichten oder eben kurze Sätze auch gibt, die es wirklich wert sind, abgedruckt zu werden und die dann so als neue Art der Zuckersäckchensprüche so weiter dienen und nicht einfach in den Tiefen des Netzes verloren gehen.
Das Like-Mag, das zweite Zuhause für Facebook-Kommentare. Generiert werden die Inhalte für das Papier-Facebook, aber online über die gleichnamige Homepage likemag.com. Hier können sich die User anmelden und ihre Inhalte raufladen. Michael Rechtsteiner ist alleine für die Redaktion von LikeMag verantwortlich, seine Autoren die ganze Welt.
Das Ziel ist, all den Leuten da draußen die Möglichkeit zu geben, an einem Printprodukt mitzuarbeiten und gleichzeitig aber auch eine Interaktion, die im Internet stattfindet, auch ins Printprodukt zu übersetzen. Also es ist ja so, dass die Leute nicht nur ihre Geschichten auf die Internetplattform von LikeMag hochladen können, sondern auch andere User und auch wir von der Redaktion, die kommentieren oder ergänzen können und diese dann in der Gesamtheit ins Magazin abgedruckt werden.
Das Magazin ist dann auch eine bunte Mischung aus Alltagsgeschichten, Comics, Polizsatire und vor allem ganz viel Trash. Auf Seite 21 ein Kommentar zum Fotobuch, das der Vatikan zum Abschied von Papst Benedikt online stellte. Seite 29, der ehemalige Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, sonnenbebrillt im Karohemd. Hinter ihm ein riesiger Panzer. Und auf Seite 39 ist der Schauspieler Nicolas Cage in einem Superman-Kostüm zu sehen. Im Kommentarfeld dazu kann man dann nachlesen, warum Cage dann doch nicht den Sommerkino-Hit 1998 im besagten Kostüm geliefert hat. Zwischen all den Bildern und Minitexten fragt man sich, kann das alles wahr sein?
Bisher war es eigentlich immer so der Fall, dass es tatsächlich alles Hand und Fuß hatte. Und da die Leute wirklich die seltsamsten Dinge aus dem Internet hervorkramen. Aber bis jetzt ist da eigentlich alles, gibt es das, was es tatsächlich im Heft zu lesen gibt.
Das Like-Mag mag eine spannende Idee sein. Manche Bilder entwickeln auf Papier tatsächlich eine andere, neue Wirkung, gerade weil sie für das Internet gemacht sind. Schnell geschossen und oft unscharf. Doch bei den auf Papier gebrachten Online-Kommentaren, da wird's schwieriger. Im Netz erhalten ein paar Sätze schnell Beifall in Form von «I like». Bei einem Printmagazin hingegen braucht es mehr als eine hübsche Sammlung von Belanglosigkeiten.
Ihre knallbunten Videoinstallationen haben Sie berühmt gemacht, Pippi Lotti-Rist. Jetzt bekommt sie den Zürcher Festspielpreis, der mit 50.000 Franken dotiert ist. Elinor Landmann hat mit dem Jurypräsidenten Elmar Weingarten über die diesjährige Preisträgerin gesprochen.
Elmar Weingarten, Sie sind Intendant der Turnhalle-Gesellschaft Zürich und Leiter der künstlerischen Kommission der Zürcher Festspiele. Wieso geht denn dieser Preis an die international bekannte Videokünstlerin Pippi Lotti-Rist?
Ja, weil sie ihn verdient. Man muss so einen Preis ja auch immer sehen im Zusammenhang mit den anderen Preisträgern. Und wir hatten jetzt bisher Heinz Holliger, Peter Stein und Bondi und Salminen und Spörli und Kurtak habe ich noch vergessen. Also wir haben eigentlich Lebenswerke ausgezeichnet mit diesem Preis der Bär-Kälin-Stiftung. Und jetzt haben wir uns überlegt, erstens war die Kunst dran und zum Zweiten jemanden zu finden, der sozusagen mitten im Schaffensprozess steht und noch viele Jahre vor sich hat, was bei den anderen nicht der Fall war.
Jetzt haben Sie die Riege der vorherigen Preisträger angesprochen, darunter eben Choreografen wie Heinz Spörli, Komponisten wie Kurtak oder Heinz Holliger, Theatermacher wie Peter Stein. Das sind alles Bühnenkünstler, auch die Zürcher Festspiele, die stehen als Festival auf den drei Hauptsäulen. Musik, Oper, Theater, das sind Bühnenkünste. Wie passt denn da jetzt die Videokünstlerin Pippi Lotti-Rist dazu?
Ja, ich meine, natürlich, die performativen Künstler sind bei so Festspielen immer diejenigen, die im Vordergrund sind. Aber Christoph Becker mit seinem wundervollen Kunsthaus ist Teil des Ganzen und das auch das wollten wir also klar machen. Ja, und für uns ist wichtig, dass auch die Künste, die ja auch wirklich gerade in Zürich einen besonderen Stellenwert haben, also die bildenden Künste mit dem Kunsthaus und anderen Museen, dass die also einen wichtigen Stellenwert haben. Auch das kann man damit signalisieren. Und jetzt haben wir natürlich auch das große Glück, dass mit Pippi Lotti Rist wir jemand in Zürich haben, der international große Bedeutung erlangt hat. Und vor allen Dingen hatten wir alle vier den Eindruck, dass von ihr noch sehr viel zu erwarten ist. Und ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass sie sich möglicherweise den performativen Künsten zuwendet, vielleicht doch mal eine Oper ausstattet oder bei Barbara Frey was veranstaltet. Es ist auch so ein bisschen als Anregung für Pippi Lotti Rist, darüber nachzudenken.
Also vielleicht stellt dieser Preis auch eine Weiche in dem Sinn. Dieser Preis, Sie haben es gesagt, der wird vergeben für herausragende Leistungen in Bezug auf das Zürcher Kulturleben. Pippi Lotti Rist, die ist international bekannt, die hat in Venedig ausgestellt, viele Ausstellungshallen im In- und Ausland belebt. Was sind denn nun ihre spezifisch zürcherischen Meriten?
In Zürich hat sie immer wieder Installationen gemacht und eine ist ja jetzt ständig im Kunsthaus zu sehen. Und auch zuletzt, als man jetzt nochmal so ein bisschen dargestellt hat, was in dem neuen Chipperfield-Bau sein könnte, war ein Raum Pippi Lotti Rist gewidmet. Wie ich fand, ein ganz besonders eindrucksvoller Raum. Sie ist also hier verankert und ist hier angesehen und hat hier wirklich Vorzügliches gemacht und jedenfalls auch immer wieder Dinge gemacht, die einfach den Zuschauer anregen, neu nachzudenken, neu hinzugucken und dann zweites und drittes Mal hinzugucken.
So ein Preis, der bedeutet Ehre für den Ausgezeichneten. Im Fall des Zürcher Festspielpreises bedeutet so ein Preis auch viel Geld, 50.000 Franken. Wie sieht es denn umgekehrt aus? Schmücken sich in dem Fall auch die Zürcher Festspiele mit dem großen Namen Pippi Lotti Rist?
Wenn Sie das so sehen, dann haben Sie was verstanden, was wir natürlich gerne hätten, dass es viele so verstehen. Wir freuen, wenn es auch so gesehen wird. Aber das war wirklich nicht primär unsere Motivation, nach jemandem zu suchen, mit dem wir uns schmücken. Wichtig war für uns wirklich, auch jemanden hier aus Zürich auf den aufmerksam zu machen, in dem Sinne, dass die Zürcher auch sagen, wir sind stolz auf dich, liebe Pippi Lotti Rist.
Großes Theater für tragbare Mode zu tragbaren Preisen war gestern im Foyer des Theaters Basel angesagt. Zur Show eingeladen hat die Lehrwerkstatt für Bekleidungsgestalter der Berufsfachschule Basel. Diese Präsentation im großen Stil war eine Premiere für die Schule. Am Laufsteg Platz genommen hat für uns Cornelia Kasis.
Im Namen von der Berufsfachschule Basel und der Lehrwerkstatt für Bekleidungsgestalterinnen und Bekleidungsgestalter begrüße ich Sie sehr, sehr herzlich zu einem ganz besonderen Abend hier im Theater Basel.
Sie kommen die Foyertreppe hinunter in Feingeschneidertem. Die Lernenden, die zu früheren Zeiten Schneiderinnen und Schneider hießen und nun sich etwas ambitionierter Bekleidungsgestalterin und Bekleidungsgestalter nennen. Sie sind perfekt gestylt, professionell geschminkt und sie haben den Walk geübt. Body hin oder her. I wish you Es ist zum ersten Mal, dass sich Lehrlinge so zeigen. Schluss mit Unsichtbarkeit, hat sich Marianne Soltermann, die Leiterin der Lehrwerkstatt, wohl gesagt. Was verspricht sie sich von der großen Show im Theaterfoyer?
Ich verspreche mir, dass Jugendliche, die auf der Suche nach einem Beruf sind, so auch eher auf diesen Beruf aufmerksam werden. Und ich verspreche mir auch auf der anderen Seite vom Dienstleistungsbereich her, dass ich so zu neuer Kundschaft komme.
Die gezeigte tragbare Mode kann im Anschluss an die Show zu tragbaren Preisen erworben werden. Tragbar heißt nicht billig und tragbar heißt nicht auffällig, aber einmalig. Was bringt das in einer Welt der H&Ms und C und A's, in einer Welt der Uniformiertheit?
Wir haben Gott sei Dank in unserer Bevölkerung Männer wie Frauen, die sehr viel Wert auf gute Kleidung legen und die nicht uniformiert herumlaufen möchten, sondern die eben gerade diesen Unterschied suchen. Und den finden sie bei uns, in der Beratung wie auch in der Umsetzung dann.
Sagt die Leiterin der Lehrwerkstatt Marianne Soltermann. Laura Day, eine junge Frau im zweiten Lehrjahr, meint zum Modischen einerlei von Jeans, T-Shirts oder Leggings.
Es sollte wieder viel mehr Mode werden, dass man entweder Kleider selber schneidert oder sie schneidern lässt und dass nicht nur ältere Damen sich Kleider schneidern lassen bei uns, weil sie nicht in den Läden finden, sondern dass auch die jüngere Kundschaft plötzlich merkt, eigentlich ist dies gar nicht mein Stil, was verkauft wird, sondern ich habe genau meinen eigenen Stil und den lasse ich mir machen.
Sagt die 22-Jährige mit Matura im Sack und viel Lust auf Kreativität in all dem, was nach der Lehre auch noch sein könnte. Ist der Abschied von der Uniformiertheit nicht einfach auch eine Frage des Geldes? Nein, nicht unbedingt, meint ihr Kollege Yves Meyer, der nach der Lehre an der Fachhochschule Modedesign studieren will.
Also ich denke auch, das Individuelle fehlt ein wenig auf den Straßen, wobei bei uns in der Jugend kann man dann schnell eine einfache Jeans verändern, die man zum Beispiel sogar auf dem Flohmarkt gekauft hat. Dann schneidet man sie ab oder man färbt sie oder man setzt irgendwelche Sticker oder Effekte drauf mit Nieten und das finde ich sehr erschwinglich für uns.
Wer sich von der Menge abhebt, wird besser gesehen. Wie halten es die beiden Lernenden selber mit dem Abschied von der Uniform?
Also ich total. Ich liebe das. Ich genieße dann auch ein wenig die Aufmerksamkeit, die ich bekomme. Ich ziehe mich sehr schwarz an und auch damit kann ich auffallen. Also das ist nicht mal ein Farbproblem.
Es kommt darauf an, ob ich jetzt sehr viel Zeit habe. Ich kleide mich sehr gerne auffallend, aber manchmal reicht die Zeit einfach nicht.
Einmal eine Zeitreise machen. Wer träumt nicht davon? Einem 16-jährigen Mädchen in London passiert es tatsächlich. Und sie findet es alles andere als spaßig. Dieses Mädchen ist die Hauptfigur der Edelstein-Trilogie der deutschen Autorin Kerstin Gier. Von ihren Jugendromanen Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün wurden bis dahin über 1 Million Exemplare verkauft. In 28 Ländern sind sie erschienen. Nun wurde Rubinrot, der erste Band dieser Zeitreise- und Liebesgeschichte, verfilmt. Noemi Gradwohl hat sich den Film mit 2 Jugendlichen angesehen.
Was für ein Leben. Da ist eine junge Frau, eben 16 geworden, will nur schnell aus dem Haus und ihrer Tante Bonbons kaufen. Dann dies.
Warum stinkt's denn hier auf einmal so?
Wie aus dem Nichts ist sie hier aufgetaucht und bestehlen wollt ihr mich? Bestehen!
Bestehen? Nein, gar nicht.
Gwendoline ist aus ihrer Zeit gefallen, mitten ins London vergangener Jahrhunderte. Soeben hat sie ihren ersten Zeitsprung gemacht. Sie ist Trägerin eines seltenen Gens, das Reisen in die Vergangenheit ermöglicht. Und damit ist sie eine von 12 Zeitreisenden, die nach Edelsteinen benannt werden. Sie ist der Rubin, kommt nun unter die Fittiche einer Geheimloge und muss in anderen Zeiten Abenteuer bestehen. Damit ist das Handlungsmuster gewoben, auf dem die Figuren in der Folge balancieren. Zeitreisen sind ein beliebtes Element der Fantasy-Literatur. Rubinrot setzt diese technisch gekonnt in Szene. Diese Zeitreisen im Film gefallen der 12-jährigen Kinobesucherin Gael besonders, wenn Gwendoline in andere Zeiten geschleudert wird.
Das fand ich ziemlich cool. Also es hat so lustig ausgesehen. Es war so, als würde sie verschluckt werden in der Luft.
Und auch die 14-jährige Elise ist von den verschiedenen Zeiten fasziniert.
Ich fand, sie haben das sehr gut gemacht mit der Vergangenheit, mit den Menschen und so, wie sie das verbunden haben, auch mit der Pest zum Beispiel, wie sie einzelne Details aus der Vergangenheit wieder aufgenommen haben.
Die Geschichte vermischt die Gegenwart mit der Vergangenheit. Wild in der Zeit herumspringen ist gefährlich, nicht nur wegen der Pest. Das lernt Gwendoline rasch. Deswegen kontrolliert die Geheimloge die Zeitsprünge mit einem Chronographen, das ist die Zeitmaschine. Gwendoline muss den Willen des mysteriösen Grafen von Saint-Germain erfüllen, der die Geheimloge gegründet hat. Bloß wozu? Das ist nicht nur der Hauptfigur lange schleierhaft, sondern auch den Besucherinnen.
Also aus dem Film hätte ich es jetzt auch nicht begriffen, aber ich weiß jetzt aus dem Buch. Also die Mission ist ja einfach, dass sie wieder das Blut von allen 12 Zeitreisenden wieder bekommen, um es in den Chronographen einzulesen.
Was der Blutkreislauf bewirkt, wird im Film nicht verraten. Schließlich ist er erst der erste Teil der Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier. Rubinrot folgt einem Trend in der Jugendliteratur und bei Jugendbuchverfilmungen. Geschichten werden kaum noch in einer Sequenz erzählt, sondern als Serien konzipiert. Für den Erfolg einer Geschichte im Jugendsegment ist die Liebe wichtig. Und so bestreitet Gwendolin ihre Abenteuer nicht allein, sondern mit dem 19-jährigen Zeitreisenden Gideon. Er ist ebenso attraktiv wie arrogant.
Du kennst mich doch überhaupt nicht.
Oh, ich kenne haufenweise Mädchen wie dich. Ja. Ihr seid alle gleich. Interessiert euch alle nur für Klamotten und Bassisten von irgendwelchen Bands. Tuschelt die ganze Zeit und geht zu zweit aufs Klo.
Da trifft der Film die Alltagssprache der Jugendlichen. Lange bleibt es allerdings nicht beim Gekeife. Die Liebe ist vorprogrammiert.
Hi.
Hi. Bist du über Nacht gewachsen?
Nein, Madame Rossini hat meine Schuluniform gekürzt.
Diese Liebe funktioniert, auch fürs Publikum.
Weil sie sind zusammen auf dieser Mission, also in der Zeitreisen. Und man muss dann auch auf die andere Person aufpassen, was man auch im Film gesehen hat. Hat Gwendolin einmal dem Gideon das Leben gerettet. Und ich finde es realistisch, dass sie sich verliebt haben.
Im Film bekommt diese Liebe gegenüber dem Buch mehr Raum. Und auch sonst hält sich die Verfilmung nicht an den ersten Band, sondern bringt bereits weitere Elemente einer Verschwörung mit rein. Rubinrot ist Fantasy, Romanze und Krimi in einem. Sich vorzustellen, in andere Zeiten zu reisen, ist ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Rubinrot zeigt jedoch auch die Kehrseite davon. Wer ständig in den Zeiten springen muss, führt kein selbstbestimmtes Leben mehr. Deswegen möchte die 12-jährige Gael diese Gabe gar nicht besitzen.
Nein, nicht wirklich, weil wenn man in die Vergangenheit geht und dort waren auch die Leute noch so Frauen nicht feindlich, aber sie haben sie nicht wirklich respektiert. Das finde ich nicht gut, das möchte ich auch nicht unbedingt erleben.
Auch die 14-jährige Alice möchte nicht durch die Zeiten reisen, mit einer Ausnahme.
Ja, einmal auf einen der sehr großen Bälle, vielleicht einer Prinzessin oder so, ich weiß nicht, wo sie so große Röcke anhatten und Korsette, da würde ich gern mal sein.
Eine andere Zeit erleben, wie Gwendolin.
Du nimmst ganz damenhaft die Teetasse am Griff und dann spreizst du den kleinen Finger ein winziges bisschen ab. Hervorragend.
Das britische Unterhaus hat in dieser Woche einen neuen Pressekodex beschlossen. In einem offenen Brief drohen nun 5 große Verlage mit dem Boykott der dazugehörigen Medienaufsicht. Diese Medienaufsicht soll künftig Strafen von bis zu 1 Million verhängen dürfen. Wie Spiegel Online schreibt, kritisieren die Verlagsvertreter, dass sie nicht konsultiert wurden und sie erwägen eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die Einrichtung der Kontrollbehörde geht auf den Abhörskandal um abgehörte Telefonate durch Boulevardblätter zurück. Die Osterfestspiele in Salzburg bekommen Konkurrenz aus Baden-Baden. Die Salzburger haben ihren Exklusivanspruch für den Star-Dirigenten Sir Simon Rattle verloren. Er wird an Ostern das erste Mal mit den Berliner Philharmonikern in Baden-Baden auftreten. Rattle und seine Musiker beklagten sich vor dem Wechsel mehrmals über fehlende Entwicklungsmöglichkeiten in Österreich. In London machen die Auktionshäuser im Moment das große Geld. Bei einer Versteigerung erzielten Teller, Krüge und Vasen von Pablo Picasso Höchstpreise. Eine grün-weiße Vase mit Vogelmotiven wechselte für rund 150.000 Franken den Besitzer. Geschätzt wurde das Stück vorher auf gut 50.000 Franken. Das Londoner Auktionshaus Carey Taylor versteigerte Roben und Kleider der verstorbenen Prinzessin Diana. So wurde ein nachtblaues Abendkleid für 250.000 Franken verkauft. Bei der Auktion boten auch mehrere große Museen mit.
Supermodel Kate Moss mag ihn und die Vogue-Chefin Anna Wintour ist ebenfalls ein großer Fan. Die Rede ist vom amerikanischen Maler Alex Katz. Nino Gradient, was macht denn die Faszination von Alex Katz aus?
Es ist die Größe seiner Bilder. Riesige Flächen mit farbigen, teilweise abstrakten Landschaften drauf. Weder das Motiv noch die Aussage muss bei Alex Katz wahnsinnig außergewöhnlich sein. Er schafft einfach trotzdem großflächige Bilder. Der Tagesanzeiger nimmt uns mit in die aktuelle Ausstellung im Haus Konstruktiv in Zürich und wir lernen das Werk eines sehr selbstbewussten Künstlers kennen. Zitat: Think big. Das hat schon bei Warhol funktioniert. Und mit dem verbindet Katz nicht nur das Flair für polierte Oberflächen, sondern auch die Neigung zum Alpha-Tier. Das Haus Konstruktiv, oder besser gesagt die Haus Konstruktiv-Direktorin Dorothea Strauss, ist mit dieser Katz-Ausstellung ein Risiko eingegangen, schreibt der Tagesanzeiger. Denn sie zeigt nicht die bekannten knallbunten Pop-Art-Porträts, für die der Künstler aus New York bekannt ist und berühmt ist. Nein, Zitat: Die Kuratorin versucht bei einem der umstrittensten figurativen Maler der Gegenwart einen konzeptuellen Ansatz zu finden. Und dafür muss sie die berühmten Katz-Kracher-Bilder eben außen vor lassen. Dafür werden dann Bilder von Schneestürmen oder von grünen Meereswellen gezeigt. Der Held von Alex Katz ist der französische Maler Claude Monet. Ähnlich wie Monet ließ sich Katz von Landschaften inspirieren, die sich beispielsweise im Wasser spiegeln. Zitat: Der Trick ist nicht mehr taufrisch, funktioniert aber noch immer. Der Tagi macht Lust auf Katz. Nach der Lektüre will man die großen Landschaftsbilder des Maler-Alpha-Tiers sehen.
Und von den großen Bildern zu einer großen Frage. Was fasziniert uns am Leben der Künstler? In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird das neue Buch von Barbara Wrede besprochen.
Genau, die Berliner Autorin und Künstlerin bezweifelt in ihrem Buch Musik für Barbiepuppen die Verheißungen des Künstlerdaseins. Die Künstlerin hat schon in einem früheren Buch sich als Zitat selbstoptimiert, wettbewerbs- und marktorientiert bezeichnet. Christian Metz von der FAZ attestiert Barbara Wrede, dass sich ihr Sensorium für die gegenwärtigen Produktionsbedingungen noch immer da ist. In ihrem Erzählband kommen dann regelmäßig Zweifel auf, ob sich die Freiheits- und Individualitätsversprechen des Künstlerdaseins noch einlösen lassen. So beschreibt sie unter dem Titel Champagner in Plastikbechern, wie der Verkauf ihrer Kunst statt Freude Ambivalenz erzeugt. Zitat: Anstatt mich über den Verkauf meiner Kunst zu freuen, setzte Lähmung ein. Nie wieder würde ich einen Stift anfassen können. Was soll nur werden? Die FAZ findet ein Buch für all jene, die gerne lesen und sich dafür interessieren, unter welchen Bedingungen das Geschriebene heute entsteht.
Sekunden Wissen.
Wenn hinter verschlossenen Türen gedacht und geredet wird, schießen vor der Tür die Gerüchte ins Kraut. Um Debatten sachlicher und Spekulationen geringer zu halten, existiert in England seit 1927 die Chatham House-Regel. Adrian, Raphael Zehnder.
Das Chatham House ist ein 1920 gegründeter Think Tank mit Sitz in London. Bis 2004 firmierte die Institution auch als Royal Institute of International Affairs. Das charakterisiert das Tätigkeitsfeld. Im Chatham House gründen Leute aus Wirtschaft, Staat, Wissenschaft und Medien Fragen des internationalen politischen Zeitgeschehens. Debatte und Austausch haben immer auch provisorischen Charakter. Es sind Prozesse. Die sind im Fluss. Deshalb äußern die daran Beteiligten häufig auch, in Anführungszeichen, laut Gedachtes, das sich mit der Position der Institution oder Firma, der sie angehören, nicht unbedingt deckt. Und damit niemand diese freimütig geäußerten Denkstufen gegen die Involvierten verwenden könnte, formulierte der Think Tank 1927 die Chatham House Rule. In offizieller deutscher Übersetzung lautet die Regel so:
Bei Veranstaltungen oder Teilen von Veranstaltungen, die unter die Chatham House-Regel fallen, ist den Teilnehmern die freie Verwendung der erhaltenen Informationen unter der Bedingung gestattet, dass weder die Identität noch die Zugehörigkeit von Rednern oder anderen Teilnehmern preisgegeben werden dürfen.
Die Regel erlaubt den Leuten, so die offizielle Begründung, als Individuen zu sprechen und Ansichten auszudrücken, die nicht notwendigerweise denen ihrer Organisationen entsprechen müssen. Deshalb erleichtert die Regel die freie Diskussion. Menschen fühlen sich gewöhnlich entspannter, wenn sie sich keine Sorgen um ihren Ruf machen müssen, wenn sie öffentlich zitiert werden. Soweit die Erklärung des Chatham House. Ich darf also nicht weiter sagen, wer ein Argument vorgebracht hat, aber was jemand gesagt hat. Das dient der Sache, nämlich dem Erkenntnisgewinn. Eine nützliche Regel, die, wenn sich alle daran halten, persönliche Attacken ausschließt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.